Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Hallo, frohe Weihnachten.
Das wünsche ich dir auch und vor allen Dingen wünschen wir das der Hörerschaft.
Genau. Sagt man dann auch Schaftin? Nee, gell?
Ich habe ja extra gesagt Hörerschaft, weil die sich ja komplett angesprochen fühlen soll.
Ja sorry, war ein blöder Witz.
Ja. Ja, blöde Witze können wir gut. Und ich habe heute mal in unsere Statistiken geschaut. Wir haben dieses Jahr nur einmal ausgesetzt.
Echt?
Ja, wir haben
eben hatten wir es noch davon, wo ich gesagt habe, rechnen wir mit 50.
Ja.
Okay.
Wir haben einmal, okay. Sehr 51 gut. Folgen produziert.
Oh. Ja, ja. Also so viel zu Sendedisziplin, ja.
Ja.
Die andere war wahrscheinlich in der Sommerpause, kann das sein?
Ich glaube, das war irgendwie im Herbst. Da warst du irgendwie im Urlaub.
Im Herbst sogar, okay, noch besser.
Da hat es sich dann irgendwie verschoben. Egal, weiß ich nicht. Irgendwas so ein.
So. Auf jeden Fall, aber trotzdem, da kann man schon stolz drauf sein.
Ja, aber du weißt doch, Eigenlob stinkt.
Ach, von wegen. Also in der Beziehung kann man sich da ruhig selbst mal auf die Schulter klopfen. Weil wir hatten es eben kurz vor der Aufnahme davon. Wir haben ja heute die 555. Es ist Heiligabend, ja, der 24. Wir nehmen auf.
Ja.
Das ist ja auch schon mal so ein Thema. Okay, wir haben jetzt beide... sind wir jetzt so familiär jetzt auch nicht irgendwie im Boot oder vor den Karren gespannt, dass wir da irgendwie volles Programm jetzt heute, beziehungsweise generell auch am 1. und 2. hätten jetzt. Deswegen sind wir ja so flexibel und konnten uns das heute noch einplanen. Aber wie gesagt, die 555 und ich kann mich noch dran erinnern vor der 500, ja, was wir da immer gesagt haben, ja, lass uns erstmal die 500 voll machen, dann gucken wir mal weiter, beziehungsweise erstmal abwarten, ob wir die 500 schaffen, ja. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder bei der 555, ja, also quasi ein Jahr später, ja. Mhm. Und haben vorhin ja schon mal gerechnet bis zur 1000, ja, wie viel Zeit da noch drauf geht. Ja. Wo wir auch gesagt haben, sagt niemals nie, aber mal gucken, wie das dann läuft, aber, ja.
Ich weiß noch, wo wir die 100. Folge gefeiert haben, da hieß das Ganze noch ein bisschen anders. Aber genau. was wir uns da hatten wir auch noch ein paar Mitpodcaster mehr an Bord und wie wir uns da gefeiert haben, als ob das quasi sonst was wäre, 100 Folgen. Ja,
man muss mal gucken, das ist ja schon eine Ansage. Ja,
ja, ja.
Egal, ob du das jetzt monatlich, wöchentlich oder vielleicht sogar täglich machst, ja.
Ja.
100 Folgen musst du erstmal voll machen.
Ja, ja, ist klar.
Und wie gesagt, wir sind jetzt über die 500 hinaus. Wir gehen ja stramm auf die 600 zu.
Ja.
Gerade wenn du dann so Zeiten oder Jahre hast, und eben hast du ja gesagt, wir haben 51 Folgen gemacht dieses Jahr.
Ja.
Also fast, wie gesagt, mit einer Ausnahme wöchentlich dann auch vor dem Mikro zu sitzen. Klar, nicht immer dieselbe Uhrzeit, nicht immer derselbe Tag. Da sind wir ja relativ flexibel. Aber das ist ja auch ganz gut so, weil ansonsten, ob wir es dann wirklich hätten voll machen können oder so wirklich jede Woche was machen können, ist ja die andere Frage wieder. Dann wäre vielleicht dann doch ein bisschen mehr ausgefallen, wenn irgendwas dazwischen gekommen wäre. So haben wir relativ flexibel halt reagieren können. Also da kann man schon auch wir, ja, die das ja wirklich hobbymäßig machen, schon stolz drauf sein, ja. Und wenn man mal guckt, andere, ja, gerade wenn man es wirklich nur als Hobby betreibt, ja, dass man sagt, okay, dann fällt es halt die Woche aus, ja, und dann die Woche drauf klappt es vielleicht auch nicht, okay, dann machen wir es halt nächste Woche. Dafür machen wir dann vielleicht mal eine halbe Stunde länger oder so, ja. Wie gesagt, ich bin der Meinung, da kann man schon stolz drauf sein.
Ja, klar.
Auch für uns mit dem Format, ja.
Ja, ja, klar kann man da stolz drauf sein. Wenn man, wie gesagt, marktbegleitende Publikationen beobachtet, die gekommen sind und die ganz schnell wieder gegangen sind oder die sehr viele Pausen eingelegt haben etc. und dann teilweise auch noch darüber jammern, dass ihre Hörerzahlen so instabil sind oder wieder rückläufig sind, dann sehe ich das auch so, dass es schon nach meiner Meinung vorprogrammiert ist, weil ich finde, ein ganz wesentlicher Bestandteil für den Erfolg eines Podcasts ist auch die Zuverlässigkeit, die Sendedisziplin.
Ja, konsistent,
weil, ja. Ja, weil ich mich halt auch drauf verlasse. Das ist auch, wenn ich Podcasts abonniere und konsumiere, dann verlasse ich mich auch darauf, dass die ihren vorgegebenen Rhythmus auch einhalten, weil ich mich an den Inhalt gewöhnt habe, weil ich mich auf den Inhalt freue und wenn das dann irgendwann total unzuverlässig kommt und wenn der angegebene Rhythmus nicht mehr stattfindet oder der Veröffentlichungsintervall nicht mehr stattfindet, dann enttäuscht mich das auch irgendwie und ich kann auch dann verstehen, dass einige Hörer das Projekt dann verlassen oder das Abo dann beenden. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich beende dann zwar nicht das Abo, ich bin dann einfach nur enttäuscht, dass nichts kommt, weil ich dann ja auch immer noch die Hoffnung habe, irgendwann wird wieder was kommen. Aber man hat ja auch ein gewisses Versprechen, was man in irgendeiner Weise abgegeben hat. Ne? Ich meine, die Tagesschau kommt ja auch jeden Tag um 20 Uhr. Und es ist ja,
okay, das kann man jetzt mit so einem Hobbyprojekt wie bei uns jetzt nicht unbedingt vergleichen.
Nein, ja, aber klar. Aber es ist genauso, darauf verlässt man sich ja auch. Ne? Genau wie wir auch im Normalfall einmal die Woche erscheinen. Mittlerweile hat es sich so eingebürgert, dass wir am Wochenende erscheinen. Und das ist ja auch, finde ich, ja, wichtig, eine gewisse Zuverlässigkeit abzuliefern oder abzubilden im Projekt letztendlich.
Ja, aber das hörst du ja im Prinzip aus allen Medien, egal ob das jetzt, wie gesagt, Podcast ist, ob das YouTube ist, also Videoformate. Selbst wenn du mal guckst, Instagram, TikTok oder so, wenn du nicht regelmäßig Content lieferst, verschwinden dann teilweise halt auch einfach deine, ich wollte eben schon Kunden sagen, aber deine
Hörer.
Oder Zuhörer, Zuschauer.
Ja.
Das fluktuiert dann halt sehr stark, weil, wie du es eben schon angesprochen hast, ja, du lieferst, ja, dann sind die Leute da. Deswegen fällt es ja auch gerade vielen YouTubern halt schwer, dann auch wirklich mal Urlaub zu machen oder einen Break zu machen, sich eventuell auch mal eine Auszeit zu gönnen, weil wenn du nicht lieferst, ja, dann verschwinden deine Zuschauer. Und das geht da sehr schnell. Auch gerade bei großen Streamern oder YouTube-Produzenten oder Content-Creatern, ja, wie es ja so schön heißt, hörst du das immer wieder, ja, ich mache hier oder will Urlaub oder mache Urlaub, bin zwei Wochen nicht da oder so und dann kommst du zurück und hast auf einmal nur noch die Hälfte der Zuschauer, ja, oder die Hälfte der Views dann und musst dann erst wieder dran arbeiten und die Leute müssen mitkriegen, dass du wieder da bist. Wie gesagt, das hört man an allen Ecken, das macht es natürlich im Einzelnen auch nicht einfacher, weil du irgendwann brauchst ja auch mal eine Pause. Klar, kannst du hingehen und kannst Content vorproduzieren, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Aber das musst du natürlich auch erstmal machen können. Und je nachdem, gerade wenn du im Videogame unterwegs bist, ja, und da vielleicht täglich am Streamen bist, deine Streams oder zusätzlichen Content noch für Video produzierst oder Reels und TikTok belieferst, wie viel Content kannst du dann nebenher auch noch im Voraus produzieren, wenn du alleine bist? Das ist halt immer schwierig. Und dann einfach nur Ausschnitte. Ist auch immer die Frage des Anspruchs, den du hast. Wenn du sagst, okay, ich stelle meine Streams einfach online, zeitversetzt oder Ausschnitte daraus. Wenn ich in den zwei Wochen weg bin, haue ich einfach jeden Tag ein Video, was ich aus dem Stream rausschneide, raus. Kann man machen. Ist halt immer die Frage, wie ist der Anspruch, den man dann selbst hat. Aber ja, klar. Wie gesagt, Regelmäßigkeit ist einfach
richtig.
Das Thema.
Es kommt
konstant auf, halt am Ball bleiben.
Ne? Es kommt auch immer auf die Inhalte an, die man natürlich vermitteln möchte. Wenn man jetzt zeitlose Inhalte hat, kann man die natürlich sehr gut vorproduzieren. Aber
besser vorproduzieren, ja.
Da wir ja im Regelfall auf die wöchentlichen News eingehen bei uns, ist es natürlich schwierig, sowas vorzuproduzieren. Oder man müsste wirklich irgendwelche Sonderfolgen vorproduzieren. Das kann man natürlich auch machen, aber das kannst du natürlich nicht permanent machen, weil das eigentlich nicht unser Hauptinhalt ist, irgendwelche monothematischen Dinge zu bearbeiten. Das ist so. Naja, gut. 555 ist schon mal eine Hausnummer. Und ja, wie gesagt, wir nehmen ja sogar heute am 24.12. auf. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich.
Mhm.
Da habe ich heute auch
da hätte sich eigentlich eine Konserve angeboten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe heute auch einige Podcasts gehört, die auch ganz klar kommuniziert haben, dass das vorproduzierter Inhalt ist. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch klar. Super, wenn man das anspricht. Ich finde es halt nur wichtig, das sollte man auch ansprechen. Gerade wenn natürlich Dinge im Podcast besprochen werden, wo man dann überlegt, Moment mal, das hat sich jetzt aber schon wieder verändert. Das ist jetzt aber schon wieder eine ganz andere Situation. Dann ist es natürlich wichtig, dass man auch das anspricht, dass das aus der Konserve kommt und dass das halt in Anführungsstrichen stark vorproduziert ist oder schon ein paar Tage alt ist, sozusagen. Ja. So ist das. Gut. Dann lass uns mal versuchen, die paar Themen, die ich hier oder die wir beide ja so zusammengekratzt haben, irgendwie aufzubereiten. Ich habe echt nicht so viel mitbekommen die Woche, weil ich habe die Woche als extrem
Weihnachts- und Jahresendstress.
Ja, also ich meine, normalerweise weiß man ja so, was auf einen zukommt. Es ist immer so ein vordefinierter Ablauf als Selbstständiger. Aber dieses Jahr war diese Woche jetzt vorm 24. extrem anstrengend. Ja, also das jeder hatte irgendwie noch Panik. Der eine wollte das noch haben, der eine wollte das noch haben. Es kam mir so vor, als ob heute Abend die Welt untergeht. Also als ob Heiligabend der letzte Tag ist im Jahr, so ungefähr.
Ja. Bei mir ja ähnlich, ja. Ich hatte auch die Hoffnung, gerade weil die letzten Wochen, also nicht kurz vor Weihnachten, sondern wirklich die letzten Wochen teilweise die Nachfrage bei den Kunden relativ hoch war, dass die jetzt schon angefangen hätten, halt entsprechend Bestand aufzubauen, um dann halt über die Weihnachtsfeiertage beziehungsweise jetzt auch mit dem Jahreswechsel da eventuell weniger dann auch an Zulauf zu haben etc. Pustekuchen, ja, das geht komplett so weiter. Anscheinend sind die Geschäfte jetzt gerade auch wieder gut angezogen beziehungsweise jetzt wieder auf einem normalen Niveau angelangt. Teilweise ein bisschen höhere Nachfrage. Ja, okay, aber mein Gott, saisonell auch vieles dabei. Aber so viel zur Theorie, es wird ruhig, ja.
Ja, das.
Nö, war dieses Jahr gar nichts, ja. Aber es war ein seltsames Jahr, aber das ist ja vielem geschuldet, ja. Die letzten zweieinhalb Jahre waren ja eigentlich im Prinzip Dauerstress.
Ja.
Und warum sollte sich das jetzt auf einmal ändern, ja?
Ja, das. Und ich sag mal so, das nächste Jahr wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Also ich sehe da schwarz.
Ja, bei uns würde ich davon ausgehen, dass vielleicht so ein bisschen Entspannung kommt zur zweiten Jahreshälfte. Ich hatte es ja, glaube ich, letzten Podcast schon angesprochen. Ob ich das da noch mitbekomme, ist eine andere Frage.
Ja.
Nein, aber
ich meine jetzt nicht nur die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen, ich meine jetzt auch der Bekloppte unten in Russland zum Beispiel, das ist ja alles noch nicht vorbei.
Also das spielt ja alles
in der. Die gesamte Situation im Allgemeinen wird sich jetzt nicht schlagartig verbessern, nur weil wir jetzt 2023 haben. Das Jahr geht genauso beschissen weiter, wie 2022 aufgehört hat. Das klingt jetzt zwar sehr pessimistisch, aber das ist ganz einfach so. Ne? Das ist leider so.
Ja, man kann wirklich schon hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht doch alles ein bisschen besser wird. Aber
ja, man kann hoffen, aber
das hat halt relativ wenig Einfluss drauf, ja, gerade auf so Geschichten dann.
Ja, so ist es. So ist es. Ja, deswegen haben wir das Thema Elon Musk ja auch bei uns irgendwie aus dem Podcast gestrichen, weil wir wollen uns die Themen oder die Stimmung nicht noch nicht noch kritischer oder nicht noch schlechter gestalten, als sie schon ohnehin ist. Ja.
Du hast eben den Deckel mal kurz angehoben.
Ich habe ihn kurz angehoben.
Nicht drauf eingehen.
Nein, wir gehen nicht drauf ein. Es ist ja auch ein Wahnsinn. Du kannst ja auch diese Berichterstattung gar nicht mehr zeitnah abbilden. Es ändert sich ja stündlich was bei dem oder generell.
Das ist unglaublich. Ja, das ist echt unglaublich.
Da müsstest du wirklich einen täglichen Podcast machen, der dieses Thema oder der diese Akte.
Gibt es da nicht sogar einen?
Keine Ahnung.
Aber es gibt auf jeden Fall einen Podcast, der sich jetzt rund um Elon Musk und gerade Twitter beschäftigt. Weiß ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der wirklich täglich sendet, aber es gibt auf jeden Fall einen Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Den hatte ich auch mal kurz abonniert, aber das wurde mir dann einfach alles zu viel.
Ja, du kommst ja gar nicht mehr hinterher, das wirklich zeitnah abzubilden, die Themenlage sozusagen.
Ja. Vor allem.
Es wird ja immer.
Wie gesagt, jetzt reden wir doch drüber.
Ja, ja, aber es wird ja auch immer lustiger mit ihm, in Anführungsstrichen. Also ironisch gemeint. Ja. Lustiger, ja.
Ich bin mal gespannt, wann ein Nachfolger gefunden wird.
Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Das wird ja auch nur eine Marionette sein von Elon Musk. Da wird ja auch jetzt effektiv nichts Positives passieren.
Vor allem, wenn er die nächsten 10 Jahre keinen findet, ist er immer noch da.
Ja, ja. Nein,
Der ist ja so oder so wahrscheinlich noch da. Ja. Aber dann halt auch entsprechend in Position. Ja.
Naja. Naja, okay. Lass uns dieses Thema wirklich verlassen. Sonst artet das ja noch.
Sonst haben wir die komplette Sendung damit gefüllt.
Das hätten wir uns vorher überlegen müssen. Dann hätte ich ja ein anderes Skript aufgestellt. Naja, gut. Lass uns mal auf die MacBook-Produktion schauen. Da gab es ja in den letzten Monaten verstärkt Berichte darüber, dass Apple die Produktion nach Vietnam verlegen will. Und sie haben es ja auch getan. Also da sind ja einige, oder ist ja ein großes Werk entstanden. Und das ist jetzt wohl doch relativ schnell fertig geworden, wenn man die Berichterstattungen von Nikkei Asia Glauben schenken mag. Sieht es so aus, dass Ende Januar 2023 die Produktion dort schon anlaufen kann. Das sind doch mal gute Nachrichten, weil die Fabrik ist jetzt auch nicht gerade klein. Also der Output, der da rauskommen soll, ist jetzt nicht unerheblich. Also da kann man schon mal von ausgehen, dass da schon eine etwas größere Entlastung stattfinden wird. Das klingt gut, ja. Mal positive Nachrichten aus der Standortdiversifizierungsthematik sozusagen.
Ja, Apple ist da gerade mit seinen Produzenten stark dran, da halt alternative Standorte möglich zu machen für ihre Produkte. Was ich ja, oder wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, was auf jeden Fall halt sinnvoll ist. Gerade wenn man auch mal guckt, ja, Indien mit der iPhone-Produktion, das soll ja jetzt auch weiterhin ausgebaut werden.
Ja.
Dann Vietnam, du hast es eben angesprochen. Da muss man mal gucken, was sonst noch kommt. Das nächste Thema spielt ja da auch ein bisschen mit rein, auch wenn da jetzt nicht Apple direkt davon profitiert, sondern da geht es ja um andere.
Genau.
Um andere Geschäftsbereiche beziehungsweise Nutznießer, die dann davon profitieren würden. Nee, aber Apple ist da dran und ich glaube, selbst mit der Geschwindigkeit, die sie mit ihren Lieferanten halt jetzt gerade umsetzen, beziehungsweise was sie alles machen, geht es ihnen immer noch nicht schnell genug, ja, beziehungsweise die Kapazitäten hätten sie wahrscheinlich ein paar andere Vorstellungen. Aber gerade wenn man im Vergleich mit anderen Firmen sind die da gut aufgestellt, denke ich schon. Inwieweit das natürlich ausreicht oder gerade wie halt dann China beziehungsweise an anderen Standorten sich das in Zukunft noch entwickelt, muss man mal abwarten, aber
ja.
Sie sind, denke ich mal, auf einem guten Weg, ja.
Ja, also man merkt ja auch immer wieder, dass vieles bei Apple wohl nicht so ganz glatt gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich habe heute noch kurz einen Bericht überflogen, dass es wohl auch im A16-Chip Probleme gab, in Anführungsstrichen. Der Chip sollte eigentlich ganz anders aussehen, der sollte eigentlich ganz andere Leistungsdaten haben. Sie mussten quasi letztendlich die Performance aufgrund von Personalmangel und aufgrund von Personalumstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Entwicklungsteams etwas runterdrehen. Also der Chip ist quasi in einer etwas schlechteren Version letztendlich final auf den Markt gekommen, als letztendlich geplant war. Grund, wie gesagt, dass Personen weggegangen sind, also Personal einfach aus dem Team herausgegangen ist, dass es Personalabwanderungen gab in eine externe Richtung. Also sie haben das Unternehmen verlassen, haben teilweise Startups gegründet und so weiter und so fort. Mhm. Also dieses Team.
Ja, über die haben wir ja auch schon gesprochen in der Vergangenheit. Ja,
ja, genau. Und dieses Entwicklungsteam wurde halt geschwächt durch personelle Eingriffe sozusagen, die nicht unbedingt geplant oder gewollt waren, diese Eingriffe oder diese Umstellungsmaßnahmen. Und deswegen konnte man da auch einen Bericht lesen, dass der A16 quasi etwas weniger performant auf den Markt gekommen ist, als es Apple eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und
ja, da siehst du aber auch mal, dass selbst eine Firma wie Apple in dem Bereich Engpässe haben kann oder hat.
Ja.
Trotz der ganzen der ganzen Personalien, die sie haben, plus ja auch die Standorte Deutschland, Israel, ja, wo ja auch ein Teil der Entwicklung stattfindet, teilweise ja, oder Indien ja auch, dass es trotzdem da zu Engpässen kommen kann, und dass so schnell gar nicht neues Talent irgendwie gefunden werden kann, ja, oder neue Stellen besetzt werden können, oder die Stellen halt entsprechend nachbesetzt werden können, wie sie es ja eigentlich bräuchten. Aber das ist ja auch das Thema, was in Deutschland ja so akut ist, ja, mit dem ganzen Fachkräftemangel. Ja, das geht halt durch viele Branchen und halt nicht nur deutsch, sondern auch ausländische Firmen haben halt mitzukämpfen. Ja.
Nur es ist halt faszinierend, dass man es, wo der Chip halt vorgestellt worden ist und gar nicht so, ja, man hat es gesehen, der Chip ist okay, der hat eine solide Performance, ist jetzt kein wahnsinniges Performance-Monster jetzt im Gegensatz zu dem Vorgängerchip sozusagen, aber eine solide Weiterentwicklung. So hat es halt die Fachpresse aufgenommen und der Chip wurde halt wohlwollend akzeptiert und von der Presse rezensiert sozusagen. Und jetzt im Nachhinein, wo man halt liest über diese Problematik im Chip-Team von Apple, wird man erst bewusst, dass es da Probleme gab. Hätte es jetzt diesen Bericht nicht gegeben, ja gut, der Chip ist solide, wie ich es eben schon gesagt habe.
Okay, der Bericht macht den Chip ja nicht schlechter. Die Frage ist halt, wie viel besser hätte er sein können?
Richtig, richtig.
Das ist halt die Frage, ja.
Ja. Gut, von Apple gehen wir gleich mal zu TSMC. Das ist ja ein Katzensprung sozusagen. Und da sieht es so aus, dass es geplant ist, dass wir in Dresden ein TSMC-Werk in naher Zukunft sehen werden. Also naher Zukunft, wir reden ja von 2 bis 3 Jahre. Das Werk muss ja erst errichtet werden. Das ist so der grobe Zeitplan von TSMC. Und laut einem Bericht sieht es konkret so aus, dass im Januar wohl eine größere TSMC Manager-Riege nach Dresden fliegt und dort wohl in konkrete Verhandlungen tritt über dementsprechende Grundstücke und so weiter und so fort. Letztendlich nicht nur Grundstücke, sondern auch um Subventionen, die natürlich im Raum stehen, sei es konkret in Steuerentlastungen oder auch Zuschüsse für die Produktionshallen, für den Fabrikationsstandort und so weiter. Das ist ja letztendlich
Steuernachlässe, was halt immer so die Themen dann sind, ja, oder genau, die Möglichkeiten, die halt dann auch nicht nur das Bundesland hat, sondern inwieweit schießt halt die Bundesregierung beziehungsweise kommt aus dem europäischen Topf vielleicht sogar noch was. So,
genau. Ja. Naja, und wie gesagt, Dresden hat ja dann auch noch die Möglichkeit, Steuerentlastungen vor Ort zu erlassen. Da gibt es ja noch individuelle Möglichkeiten, das auszuhandeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und da sieht es aber allerdings so aus, dass TSMC dort plant, Chips für die Autoindustrie zu fertigen, um halt auch die lokale Autoindustrie von Mercedes bis Volkswagen direkt im eigenen Land beliefern zu können. Ne? Mhm. Also da hat jetzt Apple in erster Linie nichts von, weil es
Auch wenn man sich mal die Prozesse anguckt, ja, es geht ja anscheinend um 22 und 28 Nanometer Technologie. Da siehst du auch schon, dass es abgehangene, relativ günstig wahrscheinlich auch zu produzierende Technik.
Ja.
Das ist auch wieder ein Thema, wo wir vor Monaten auch schon mal drüber gesprochen haben, wo es ja darum ging, dass die Automobilindustrie halt nicht unbedingt oder Probleme hat, an Chips ranzukommen.
Ja.
Das trifft ja dann nicht nur BMW direkt, sondern die ganzen Zulieferer, die halt auf die Chips auch gerade in den Steuergeräten oder generell in ihre Technik angewiesen sind. Das ist, wie gesagt, relativ günstige, gut abgehangene Technik, ja, die da dann zum Einsatz kommt. Da alleine daran sieht man schon, dass das jetzt nichts für so Bereiche ist wie Apple, ja, wo wir ja schon bei ganz anderen Größenverhältnissen sind, ja, und damit halt auch Leistungen. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Anspruch, den jetzt die Automobilindustrie jetzt an diesen Chip dann hat.
Nee.
Ja, wobei man sich bei manchen Autos und In-Car-Systemen wünschen würde, dass die Reaktionszeiten doch ein bisschen snappier wären als das, was man teilweise sieht. Ja. Und da fragt man sich auch, klar, kann man das machen, nur ja, eine Menüführung sollte halt relativ zügig gehen, ja, und nicht erst eine Reaktionszeit von vielleicht ja, ein paar Sekunden haben. Aber da sind sie auch am Lernen.
Ja, aber ich muss fairerweise dazu sagen, diese Probleme hatte Tesla auch. Ich habe letztens einen Bekannten getroffen, der einen Tesla fährt, der ersten Generation, sagen wir es mal so. Der hat auch schon ordentlich Kilometer auf der Uhr, also schon ein relativ altes Schätzchen. Und der hatte natürlich auch noch einen relativ alten Chip drin. Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Chip genau drin steckte etc. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau sagen. Das Ding ist halt, wie gesagt, schon etwas älter, das komplette Fahrzeug. Und da lief der Bordcomputer oder das Touch-Display in der Mitte jetzt auch nicht gerade so flott. Ein paar Tage später habe ich wiederum einen anderen Bekannten getroffen, der einen recht neuen Tesla hatte. Und da sah man natürlich schon auch die Unterschiede. Und da lief das wesentlich flüssiger. Und da sah man auch, dass auch Tesla vor zig Jahren noch größere Probleme hatte,
ja, klar,
ein flüssiges Bedienen hinzubekommen. Also auch die haben zu dem Zeitpunkt nur mit Wasser gekocht. Natürlich müsste man sich dann nochmal genau in dem Zeitraum vergleichbare Produkte aus dem deutschen oder aus dem marktbegleitenden Segment anschauen. Die werden wahrscheinlich dann noch wesentlich schlechter gewesen sein, muss man zugeben. Aber auch Tesla hat mal angefangen und hat sich dann logischerweise weiterentwickelt, weil alle sagen, Tesla, das war von Anfang an alles flüssig, das war von Anfang an alles toll. Das kann ich jetzt aus einem direkten 1-zu-1-Vergleich mit einem relativ alten Tesla und mit einem neuen Tesla jetzt aus Hands-on-Erfahrungen berichten, dass das nicht so ist. Ne? Naja, das nur so am Rande.
Ja, man müsste halt mal wirklich wissen von dem Auto, was war damals so Standard in anderen Fahrzeugen. Hattest du da überhaupt dann irgendwas in diese Richtung, wie jetzt bei Tesla, oder war das da wirklich noch diese alten In-Car-Entertainment-Systeme, wo du deine Monochrom-Display hattest und hast du durch irgendwelche Listen gescrollt, ja, das hatten wir ja auch noch lange gehabt. Und man muss auch sagen, auch jetzt, ja, hast du natürlich die Unterschiede auch bei Tesla, wenn du mal guckst, das Steam-Update, was sie hatten.
Ja.
Ist ja auch auf bestimmte Modelle halt eingeschränkt. Wobei, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Mhm. Die Frage ist, selbst auf den Systemen, wo es läuft, wie läuft es da? Ja. Mhm. Aber da muss man auch mal gucken, ja, sie haben es gemacht, inwieweit das oder welche Sachen dann wie gut auf dem System laufen, ist die andere Frage, aber sie haben Steam im Auto, ja.
Ja.
Ob vor allem auf dem Auto, also nicht irgendwie jetzt eine separate Konsole, die du halt an deinen Monitor anschließt, sondern auf dem Auto im Prinzip, ja, läuft dann Steam. Ja.
Das ist korrekt, ja.
Aber auch da, wie gesagt, modellabhängig. Das ist jetzt keine generelle Funktion, die auf allen Teslas jetzt dann einfach kommt, sondern das ist halt wirklich auch davon abhängig. Quasi welcher Chip ist in dem Ding verbaut. Ja.
Ja, klar. Das ist
aber
ja das,
auch da,
weil die Fahrzeuge ja auch innerhalb der Produktserie quasi im Inneren weiterentwickeln. Also dann wird da ein Update vorgenommen, dann wird da auch mal was weggenommen. Also Tesla streicht ja auch Dinge heraus. Ne? Da gibt es ja auch mal wieder starke Diskussionen. Nicht nur, wenn ihnen irgendwelche USB-Ports fehlen, dass sie sie streichen, sondern ganze Sensoren, die sie einfach mal rausstreichen etc. Also das ist ja auch so ein Ding, wo Tesla jetzt oder schon seit langer Zeit kritisiert wird, dass sie teilweise starke Veränderungen innerhalb der Produktserie vornehmen und nicht nur zum Vorteil des Fahrzeuges, sondern auch einfach mal ganze Dinge herausstreichen. Also nicht nur immer eine Weiterentwicklung, sondern auch teilweise eine Reduzierung von Funktionen und von ganzen Sensoren. Ne? Das ist das Problem, was ich bei Tesla so sehe.
Ja, wo gerade auch, was gesagt haben im Bereich Navigation oder autonomes Fahren haben sie ja gesagt, sie setzen in Zukunft auf Kameras. Ja. Alle weg von LiDAR etc. Ja. Oder Radartechnik, sondern sie wollen halt gerade auf Kameras gehen. Ist natürlich einmal aktuell auch der ganzen Lieferkettensituation geschuldet, plus dann einfach Kameras sind einfach günstiger.
Richtig, genau.
Muss man natürlich auch sagen, da kannst du auch entsprechend sparen. Und wenn du das wirklich über Kameras und Software entsprechend abbilden kannst, so zuverlässig wie über die anderen Systeme, sollte man machen. Nicht ohne Grund setzen andere Hersteller halt trotzdem auf diese Sensorik. Ja. Muss man halt mal gucken, was ist wirklich der Weg oder wie wird es funktionieren in Zukunft. Aber lass uns doch nochmal auf TSMC zurückkommen.
Ja.
Wir hatten jetzt über die Prozesse gesprochen. Die waren ja, oder Gespräche hatten ja schon mal in der Vergangenheit stattgefunden, mussten aufgrund unter anderem des Ukraine-Konflikts oder des Kriegs in der Ukraine unterbrochen werden. Wie gesagt, geht jetzt wieder weiter. Was man auch schon gehört hat, ist, mit dem Thema wird halt auch wieder Fachkräfte sein. Momentan wird es so gerätselt, ob TSMC überhaupt die Kapazitäten hat, entsprechend den Standort zu eröffnen, beziehungsweise dann halt auch mit Personal zu besetzen, weil sie mit der Chipproduktion oder mit den Standorten, die sie jetzt in Amerika aufbauen, beziehungsweise jetzt am Anlaufen sind dann demnächst, da bereits mehrere hundert Ingenieure halt hingeschickt haben, haben sie dann überhaupt noch genug Fachkräfte, um halt jetzt zum Beispiel einen Standort in Deutschland zu eröffnen? Mhm. Das ist so ein Fragezeichen. Was ich auch ganz interessant fand, weil wir hatten schon über Förderung gesprochen. Es gibt von der EU ja einen Fördertopf, beziehungsweise halt ein Budget, ja, zur Ansiedlung gerade von Hightech- und Chipproduktion in Europa. Der beträgt anscheinend 43 Milliarden Euro. Da ist auch wieder die Frage, wie viel davon, ja, könnte dann Deutschland, beziehungsweise würde Brüssel zur Ansiedlung in Deutschland halt beisteuern, wenn Bedarf besteht. Und da hatte ich jetzt auch gerade wieder in den News gelesen, dass Intel mit der deutschen Regierung wieder in Gespräche gehen will, wegen der Ansiedlung, beziehungsweise von dem Aufbau. Wir hatten da auch schon drüber gesprochen, von dem Werk. Da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr sicher. Hatten wir da über 17 oder 7 Milliarden Investitionen gesprochen?
Ich glaube, das waren 17.
Irgendwas mit 7, aber
17 Milliarden waren es.
Ja, weil Intel hat jetzt angeklopft und hat gesagt, aufgrund der gestiegenen Kosten und der Inflation, man müsste mal drüber reden, ob da nicht doch ein bisschen mehr Förderung stattfinden kann. Mhm. Muss man abwarten, wie das ausgeht. Aber da muss man auch mal gucken, bei TSMC jetzt, wie die Gespräche laufen. Und mal gespannt, was wir nach außen hin überhaupt mitkriegen.
Ja.
Was dann so quasi an Zusagen da laufen wird. Man kann, denke ich mal, davon ausgehen, dass TSMC kommen wird. Mhm. Die Frage ist halt dann wirklich, zu wann, in welchem Umfang, ja. Aber dadurch, dass sie jetzt wieder kommen, ja, die Gespräche noch am Laufen sind, dass da nicht irgendwie schon ein Schlussstrich gezogen wurde, macht's, glaube ich, schon ziemlich, oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung dann für Dresden fällt, ist, denke ich mal, doch schon sehr hoch, ja.
Davon ist auszugehen, ja. Ja, warum auch nicht?
Ja, ich bin mal gespannt. Wenn sie, wie gesagt, das ist Automobilindustrie und Zulieferer ist halt momentan so ein Thema. Die Frage ist natürlich, wenn der Standort schon mal da ist, was kann dann über die Zeit dann noch dazukommen, beziehungsweise für was darüber hinaus wären dann die Chips zum Beispiel auch noch geeignet, ja. Mhm. Welche Kunden können sie dann zusätzlich noch mit an Bord holen? Und andere, ja, mit ein Thema der Gespräche ist ja, wie lukrativ wird es für sie sein? Ja, was kommt da von der, oder welche Mengen stehen dann letztendlich wirklich bei der Automobilindustrie an?
Also der Bedarf ist die
Nachfrage,
ist ja,
was brauchen sie dann wirklich gefertigt,
ja? Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Bedarf ja sehr groß, ne? Und ich meine, das war ja auch der Auslöser für TSMC, dass diese Verhandlungen überhaupt stattfinden, ne? Weil da ein wahnsinnig großer Bedarf ist an Halbleiter, Produkte für die Autoindustrie, ne? Und es wird ja immer mehr, weil die Fahrzeuge werden ja immer komplexer. Die werden ja nicht minder komplex. Sie steigen ja vom Technologiebedarf oder vom Chipbedarf, ne? Das ist ja so.
Wenn man auch mal guckt, gerade bei den deutschen Automobilherstellern oder bei den Premium-Herstellern, sagen wir mal so, ja, ist ja der Trend eigentlich hin, weg von den Kleinwagen, mehr zu den großen,
ja.
Weil die Margen einfach besser sind, ja. Und wenn man da mal guckt, da steckt ja teilweise noch mehr Technik drin als in den Kleinen. Die haben zwar unheimlich aufgeholt die letzten Jahre, und da reden wir ja auch mehr drüber, was von den großen halt oder von den großen Serien dann in den kleinen Wagen runtertropft, ja, aber trotzdem steckt da in den großen immer noch ein bisschen mehr drin. Da brauchst du natürlich auch entsprechend schon dann die Technik, ja. Inwieweit es natürlich Sinn macht, ein Hauptaugenmerk immer auf die großen zu legen oder auf die großen Modelle und so zu legen, ist ein ganz anderer Diskussionspunkt, ja. Aber das ist halt leider der Trend im Moment, ja.
Ja, wo wir gerade bei komplexe Fahrzeuge sind und komplexer Steuerung von Bordsystemen, egal in welcher Form. Ich habe letztens ein Troubleshooting-Prozess beiwohnen dürfen eines relativ jungen Mechatronikers, wie man das so schön sagt, im Neudeutschen. Und der war schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahre, das konnte ich jetzt schlecht einschätzen, aber war aber auch schon ausgelernt und war dort halt als Geselle im Betrieb angestellt. Und er lief da mit seinem Diagnosestecker, mit seinem Laptop, mit seinem Tablet von einem Port im Auto zum nächsten und er hat eine halbe Stunde den Fehler gesucht. Letztendlich kam dann der Meister, der schon etwas älter war, ich schätze so zwischen 50 und 55.
Ja, mit dem Hammer in der Hand.
Nee, so, er guckte dann und es ging letztendlich um eine Luftsteuerung, um ein Luftsteuerungssystem. Also dieses Fahrzeug hatte ein automatisches Steuersystem, um den Luftdruck in den Reifen zu minimieren und zu erhöhen. Also es war ein Fahrzeug, ein Offroad-Fahrzeug letztendlich. Und das war komplett im Eimer. Also das System letztendlich. Es hat nicht mehr funktioniert. Die Luft hat nachgelassen nach einer gewissen Zeit. Und das hat halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Weil ständig musste der Kompressor nachregulieren. Also irgendwo war wahrscheinlich ein Leck im Luftsystem. Und er ist davon ausgegangen, dass irgendein Steuerelement kaputt war und dass irgendein Steuergerät kaputt war. Das Fahrzeug hatte insgesamt auch über 22 Steuergeräte an Bord. Also das war schon ein komplexes Fahrzeug. Und dann kam der Meister an, klappte dann hinten den Zwischenraum auf, dort wo der Reservereifen sitzt, dort war auch die Luftpumpe verbaut oder das zentrale Luftmanagementsystem, also der Kompressor. Hat dann den Zeigefinger genommen und hat ihn dann angefeuchtet und ist dann über die Luftstellen gegangen, wo dann die Schläuche verlegt waren und hat dann festgestellt, ja, da ist was undicht, da ist eine undichte Stelle. Und ist der Lehrling, und der war ja kein Lehrling, also der Geselle schaute ihn dann nur ganz fragend an, ja, wie jetzt? So einfach? Ja, so einfach. Also es muss nicht immer nur Chip-Technologie sein oder Steuergeräte, die kaputt sind.
Elektronik, ja.
Es kann auch ganz einfach ein Leck im Schlauch sein oder ein Dichtungsring, der kaputt ist oder irgendwas. Und es muss nicht immer so extrem komplex sein. Ne? Das war interessant. Aber ja. Der hat jetzt wahrscheinlich auch was für sein Leben gelernt. Also da wird er jetzt wahrscheinlich dann auch öfter mal bei der Mechanik nachschauen und nicht von einem Diagnosestecker zum nächsten laufen. Aber es ist interessant, dass man so weit gar nicht mehr nachdenkt, dass man wirklich nur noch von Elektronikprobleme ausgeht. Ne? Das war schon sehr faszinierend, das zu beobachten.
Ja.
Aber ich meine, es ist doch logisch, es ist doch ein Zusammenspiel von Mechanik und von Elektronik. Also die Luft muss doch auch wohl lang geführt werden. Also das ist doch noch zwei Dinge, die man einfach untersuchen sollte. Also ich verstehe jetzt auch den Gedankengang nicht, dass man diese mechanischen Probleme komplett ausschließt und dass man nur von Chipversagen ausgeht. Also den Gedankengang konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ja. Also man sollte doch beides untersuchen. Aber okay. Egal. So ist das. Gut, ja. TSMC. Wir sind weiterhin gespannt, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall. Noch eine kleine Service-Nachricht. Passportmanager ist ja auch mal so ein Thema, was in der Vergangenheit von uns mal kurz oder auch mal länger angesprochen wurde. Wahrscheinlich haben es unsere Hörer schon mitbekommen. LastPass ist ja jetzt leider ein zweites Mal gehackt worden. Dieses Mal sind die Hacker an die ganzen Passworttresore der Kunden gekommen.
Ja.
Die sind natürlich verschlüsselt, das ist auch der gute Vorteil, oder der einzige Vorteil bei der ganzen Aktion, dass die Hacker nicht an die Passworte, die in den Tresoren gespeichert sind, höchstwahrscheinlich rankommen können.
Höchstwahrscheinlich.
Andererseits, ja, gehen wir mal davon aus, die sind sicher. Ja. Mhm. Das Problem ist, dass sie wissen, zu wem der Tresor halt gehört. Ja. Und die Frage, die sich mir halt stellt, inwieweit bei interessanten
Personen,
Tresoren beziehungsweise Nutzern, wo sie die Tresore halt erbeuten konnten, inwieweit würde es da Sinn machen, halt auf Phishing-Aktionen jetzt zu setzen und halt über irgendwelche anderen Aktionen halt versuchen, an entsprechende Passwörter für die Tresore ranzukommen, um die entschlüsseln zu können. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist jetzt, beziehungsweise das, was ich halt machen würde, wäre halt auf jeden Fall von LastPass halt umziehen. Mhm. Welche Lösung man dann bevorzugt, eine andere Frage, oder wem man sein Vertrauen aussprechen will, eine andere Frage. Die Frage wäre auch, inwieweit will man in Zukunft überhaupt noch auf so einen Service setzen. Aber ich würde halt das Nutzen Spezielles von LastPass erstmal einstellen. Und dann halt seine Strategie, die man hat in Bezug auf gerade Passwörter in der Cloud, halt mal überdenken. Ja. Wem will man in welchem Maße da halt vertrauen? Und gerade generell solche Anbieter sind ja, denke ich mal, ein sehr begehrtes Anlaufstelle, weil da gesammelt Passwörter gespeichert werden.
Ja.
Nicht jeder Dienst ist vielleicht auch so gut aufgestellt, ja, dass du halt da, selbst wenn du an den Tresor rankommst, halt nichts mit anfangen kannst. Es sollte generell ja so aussehen bei den Anbietern, aber man steckt ja nicht drin, gerade auch von anderen Seiten hat man immer mal wieder gehört, ja, die sind auch an Klarschriften von Passwörtern gekommen, ja, beim Hacken, ja, gerade wenn man dann halt so jemand ist, der auf diversen Seiten mit derselben E-Mail-Adresse und Passwort arbeitet, immer ein schwieriges Thema, ja, eine Seite gehackt und schon hat man vielleicht für tausend andere Seiten auch die Zugangsdaten. Das ist auch schon mal so ein Ding, wo man überlegen sollte, wie seine Passwortstrategie aussieht. In der Regel nutzt man deswegen ja halt auch so einen Dienst, ja, weil die ja dann auch Passwörter, gerade sichere, ja, nicht erratbare Passwörter ja im Prinzip vorschlagen, die dann halt entsprechend abspeichern und man sich den ganzen unlesbaren Müll nicht merken muss, ja. Mhm. Aber wie gesagt, das mal also als Anstoß benutzen, ja, um halt seine eigene Passwortstrategie mal zu überdenken. Gerade wenn man Chrome nutzt, ja, ist die Verführung ja sehr groß, dass man ja auch in Chrome in der Cloud quasi über das Google-Konto seine Passwörter speichert. Inwieweit das natürlich Sinn macht, ja, ist immer die Frage auch, inwieweit vertraut man halt dem Anbieter, ja, in dem Fall halt Google. Mhm. Apple bietet es ja mittlerweile auch mit der iCloud an, entsprechend über die Keychain, beziehungsweise wie nennt sich der Dienst? Egal. Apple-Passwort gibt es ja auch. Ja,
Schlüsselbund letztendlich, ja.
Ja, doch, okay. Ja. Da sind wir nicht, wie gesagt, wem, gerade wenn es halt um die Cloud geht, ja, vertraut man da wie? Mhm. Gerade wenn es dann um Third-Party geht, wie gesagt, wir haben LastPass, wir haben OnePassword, wir haben
es gibt ja eine Menge.
Jetzt fallen mir die anderen gerade alle nicht ein, aber es gibt ja zig Anbieter. Mhm. Man sollte sich, wie gesagt, die Passwortstrategie mal überdenken. Und sich da das jetzt mal so quasi als über die Feiertage so mal nachdenken, was man wie einsetzt und inwieweit das wie Sinn macht. Ja.
Ja, also man sollte sich nicht nur die Passwortstrategie oder das Passwortmanagement überlegen, man sollte sich generell überlegen, was man in die Cloud steckt, was man über die Cloud synchronisiert, weil letztendlich sollte man sich eines vor Augen führen oder immer wieder vor Augen halten. Die Cloud ist letztendlich nur ein Computer von jemand anderen. Und das sollte man sich jedes Mal überlegen, wenn man einen Cloud-Dienst benutzt. Man sollte sich generell den Cloud-Anbieter etwas genauer anschauen, etwas hinterfragen oder etwas Recherche betreiben. Wo sitzt der Cloud-Anbieter? Vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren generell über den Anbieter. Und nicht wahllos jetzt irgendwo Daten einfach mal so inflationär ins Netz reinpumpen. Also ich sage immer, so wenig Cloud wie möglich, so viel wie nötig. Ja, also ich nutze zwar auch Cloud-Dienste.
Auch gerne.
Aber ich überlege mir, was ich da reinstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel
Einmal das sollte man ja sowieso. Ja. Nee, aber auch gerade von der Menge her. Von mir aus so viel du willst. Es sollte einem nur klar sein, dass gerade so Fotocloud, also iPhoto, wie nennt es nochmal? Cloud? Nee.
Fotos, einfach nur Fotos bei Apple.
Fotos, ja. Oder auch Google Fotos oder auch Amazon etc., die ganzen Cloud-Dienste, das ist kein Backup.
Das kommt noch dazu, natürlich.
Das sollte einem auch klar sein. Ja. Es ist ein Cloud-Dienst, aber es ist keine, oder es sollte nicht die einzige Backup-Strategie sein, die man hat. Das sagen wir es mal so.
Ja.
Und generell ist wie gesagt, so ein iCloud, so ein Cloud-Dienst kein Backup.
Nein.
Man kann ihn als Backup nutzen. Das machen ja auch sehr viele. Es ist ja auch sehr bequem, gerade wenn man an iPhoto oder an Fotos denkt. Gerade auch mit dem iPhone. Ja, du hast den Sync einstehen, das Ding wird in die Wolke hochgeladen, wird deine ganzen Geräte verfügbar gemacht. Du kannst zusätzlich noch Speicher dazu kaufen. Ja, du kannst deine komplette Fotogalerie oder Bibliothek in die Cloud schieben, wenn du Lust hast. Es ist aber kein Backup.
Richtig.
Und wenn man es als Backup nutzt, sollte es, wie gesagt, nicht das einzige Backup sein, was man hat.
Richtig.
Und damit haben wir jetzt auch zum Jahresausklang nochmal das Thema Backup angesprochen.
Ja.
Kann man in dem Zusammenhang, denke ich mal, auch überdenken. Ja, wie sieht die eigene Backup-Strategie halt aus? Ja.
Ja, die sollte man generell immer im Auge behalten und man sollte sie nach seinen Bedürfnissen anpassen, logischerweise. Mhm. Und man sollte auch seine Backups überprüfen, ob sie funktionieren. Man sollte sie einfach mal zurücksichern, ob das Ganze auch letztendlich der Restore-Fall auch funktioniert. Weil es bringt ja nichts, permanent seine Backups zu machen und das Backup ist in irgendeiner Weise kaputt, korrupt etc. Oder der Datenträger ist letztendlich defekt. Natürlich bekommt man das beim ordentlichen Backup-System auch angezeigt, dass da irgendwas mit dem Datenträger nicht stimmt. Aber letztendlich sollte man des Öfteren auch mal probieren, seinen Backup wiederherzustellen, um den ganzen Backup-Plan, um seine ganzen Backup-Mechanismen einfach mal zu testen. Das ist meine Empfehlung. Und wie gesagt, man sollte sich genau überlegen, was man in die Cloud reinspeichert.
Das sowieso, weil gerade generell, wie gesagt, die eigene Cloud beziehungsweise Cloud-Dienste, die man, wie gesagt, nur selbst nutzt, das ist ja wieder die Frage, wer kommt an die Daten ran, beziehungsweise wie sehr gerade in Bezug auf Attacken vertraut man halt seinem Anbieter, wenn man es halt persönlich nutzt. Aber gerade alles andere wie öffentliche Sachen, wie Instagram zum Beispiel oder Facebook, ja, das Internet, wir haben es schon öfter angesprochen, das Internet vergisst halt nicht, ja. Jeden Scheiß, den du postest, egal ob jetzt Text oder Bild.
Ja.
Das, wenn es einem irgendwie irgendwann mal peinlich werden kann, sollte man das vielleicht vorher mal, oder unangenehm werden kann, sollte man das vielleicht mal eher lassen, aber was natürlich heute bei der Jugend ein bisschen schwierig ist, ja. Obwohl nicht nur bei der Jugend. Manche alter Sack, und da schließe ich mich nicht aus, ja, postet ja auch schon mal Zeugs, was vielleicht nicht sein muss. Aber ja, man sollte sich da mal seine Gedanken machen.
Generell sollte man sich seine Gedanken machen und man sollte auch als Unternehmen seine Mitarbeiter daraufhin unterrichten, wie sowas auszusehen hat oder eine gewisse Grundeinstellung zu Datenschutz mitgeben. Das passiert auch sehr wenig, habe ich festgestellt. Ich habe eine Netzwerkumstrukturierung beiwohnen dürfen und habe auch mitgeholfen, diese Umstrukturierung durchzuführen und habe dann gesehen, wie sich eine Mitarbeiterin sozusagen einen eigenen Workaround erstellt hat, der jetzt hochgefährlich war. Das heißt, das war eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung oder sie ist noch Mitarbeiterin, also muss man dazu sagen. Und die hatte eine Kollegin, die extern für das Unternehmen gearbeitet hat. Und die Kollegin brauchte einen Zugriff auf die Kontoauszüge. Gut, so weit, so gut. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das relativ sicher zu gestalten. Die hat aber allerdings einen privaten Google-Account erstellt, dementsprechend auch mit Google Drive, hat sich dann bei der Bank, also die Mitarbeiterin vor Ort, die Kontoauszüge per PDF heruntergeladen und hat sie dann in den Google Drive Ordner gespeichert und hat der externen Mitarbeiterin einen Zugang gegeben auf die PDF-Dateien. Und das ist natürlich hochgradig bedenklich, was den Datenschutz anbelangt. Sicherlich mag das in dem Fall auch gut gegangen sein, aber es ist trotzdem extrem kritisch, Firmendokumente in ein privat erstelltes Google Drive reinzupacken, was keinerlei Schutz hat. Hätte sie noch die Dokumente jetzt in einen verschlüsselten Container hineingepackt oder das Ganze noch verschlüsselt in eine Datei gepackt, ein
TrueCrypt. Genau, und der Dateiname ist das Passwort, genau.
Nein, das jetzt nicht. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, eine sichere AES-Verschlüsselung anzubieten, Verschlüsselungsdienste für TrueCrypt und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Denn wäre das noch relativ sicher gewesen, aber hätte sie natürlich diesen Skill gehabt oder dieses Wissen gehabt, das so zu tun, dann hätte sie wahrscheinlich auch von vornherein erst gar nicht einen Google Drive-Account angelegt oder einen Google-Account dafür angelegt. Aber da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Mitarbeiterin oder da sehe ich jetzt nicht unbedingt das zentrale Problem bei der Mitarbeiterin, sondern beim Unternehmen, dass es da keine Sensibilisierung der Mitarbeiter gibt für solche Dinge. Und der zweite Punkt ist halt, es hätte gar nicht möglich sein dürfen, dass vom Firmenrechner solche Dinge überhaupt Sachbearbeiter tun können. Also das hätte man auch einschränken müssen. Also da sehe ich den Netzwerkadministrator in der Pflicht, dass einfach zu viele Freiheiten den Mitarbeiterinnen eingeräumt worden ist oder eingeräumt worden sind. Also da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Die Mitarbeiterin hat einfach einen kreativen Workaround erstellt. Ja. Und die Frage ist, warum hatte sie die Möglichkeiten, dieses überhaupt zu tun? Ne? Das ist so die Hauptfrage. Bei einem vernünftig abgesicherten Arbeitsplatzrechner geht sowas gar nicht erst. Na gut, das nur am Rande. Man erlebt die tollsten Dinge.
Ja. Ja. Sag's.
Ja. Ja, es ist so.
Deswegen auch eben mit der Dateiname ist das Passwort, alles schon erlebt.
Ja, oder die Passwörter liegen zentral im Netzwerk in einer Excel-Datei.
Oder Word, ja.
Ja, egal.
Unverschlüsselt.
Unverschlüsselt jeden, ja. in einem Netzwerklaufwerk. Ja. Mhm. Auch alles schon erlebt. Ja. Mhm. Und selbst wenn die Excel-Datei jetzt mit einem Passwort versehen wäre, da gibt es Tools, die knacken die Passwörter in ein paar Minuten. Also gerade diese Passwortsicherung von Excel oder von Word, die ist lapidar, sage ich jetzt mal. Na, also lächerlich. Naja. Alles schon erlebt. In einem frei zugänglichen Netzwerklaufwerk im lokalen Netzwerk Passwörter abzulegen. Alles schon gesehen. Das ist Wahnsinn. Mhm. Naja.
Gut. Deswegen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, ich sag ja, das Problem sitzt meistens vor dem Rechner.
Naja.
Gut. Dann gibt es noch ein kleines Update zum Self-Service-Repair-Programm von Apple. Da sind jetzt so ein paar Rechner dazugekommen. Einmal der Mac Mini M1, einmal der Mac Studio, einmal der iMac 24 Zoll M1 und einmal das Studio-Display. Und ich habe mir mal exemplarisch das Dokument für den Mac Studio runtergeladen. Das sah schon recht gut aus. Also nach der Anleitung würde ich mir jetzt schon zutrauen, so 2-3 Komponenten auszutauschen. Speziell zum Beispiel die aufgesteckte SSD. Das ist ja zwar auch ein proprietäres System, aber die ist gesteckt. Sieht genau ähnlich aus wie die von dem Mac Pro. Also von dem aktuellen oder noch aktuellen Mac Pro. Das sah schon alles recht solide aus. Aber alles, was darüber hinausgeht, das sah schon etwas komplexer aus. Also viele Dinge würde ich jetzt persönlich austauschen, auch gerade wenn jetzt zum Beispiel die Garantie abgelaufen wäre bei meinem Mac Studio, dann würde ich das eventuell tun. Aber innerhalb der Garantie würde ich da sowieso nicht die Hand anlegen an dem Gerät. Ja. Aber sie haben sich halt verstärkt Mühe gegeben, das Ganze auch visuell abzubilden, also sehr viel Bilder und sehr viel Schritt für Schritt Anleitungen sind dort im Service-Dokument hinterlegt, finde ich doch schon gut nachvollziehbar. Zumindest beim Mac Studio. Ne? Das sah da doch sehr gut aus. Ja. So ist das.
Dazu vielleicht noch eine kleine Sache. Wir hatten ja mal drüber gesprochen über dieses oder über die Bestrebungen der EU halt jetzt nach dem USB-C Standard auch hier vorzuschreiben, dass Geräte, gerade Smartphones, einen leicht austauschbaren oder für den Nutzer leicht austauschbaren Akku haben sollen. Mhm. Jetzt hatte ich einen Bericht gelesen, das fand ich ganz witzig, ja. Da ging es darum, wie man denn diese aktuelle Formulierung deuten kann. Mhm. Und da hieß es unter anderem, dass eventuell dieses Self-Service-Repair-Programm von Apple schon ausreichen würde.
Okay.
Weil sie ja die Dokumentation haben und die Werkzeuge eventuell halt auch zugänglich sind für den Nutzer. Mhm. Könnte es sein, dass das sogar schon dafür ausreicht. Ich glaube nicht, dass es das ist, was sich die EU in der Formulierung vorgestellt hat. Aber man kann es anscheinend so deuten, dass das ausreichend wäre. Noch ist es ja noch nicht so weit. Ja, man muss auch mal gucken, was wird letztendlich verabschiedet. Ja, wie sieht die Novelle dann wirklich aus? Aber aktuell, wie gesagt, gibt es Deutungen, dass das Self-Service-Repair-Programm ausreichen könnte für das, wie es momentan halt vorgesehen ist.
Was ich jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt für das Allerschlechteste halte. Weil das, wie gesagt, das kann auch.
Ja, es könnte schon, gerade bei den iPhones könnte es schon wesentlich einfacher sein.
Ja.
Wie gesagt, das muss keine Klappe sein, die du abziehst.
Ja.
Aber ist ja nicht, für den Ungeübten ist es ja jetzt nicht wirklich einfach, ja.
Aber stell dir jetzt nur einmal vor, die würden jetzt wirklich auf das schmale Brett kommen, wirklich solche Klappen etablieren zu wollen, wie es früher einmal war.
Wie vor der iPhone, also die alte Smartphone-Zeit.
Das wäre ja de facto von der Technologie her eine Rückentwicklung der ganzen Sache. Und ich glaube, das wird auch so nicht kommen, weil das war auch gar nicht so.
Ja, was Gerätedesign, gerade auch Akkulaufzeit, weil wenn man guckt, wie heute ja ein moderner Akku aussieht, das ist ja nicht mehr dieser Block, den du früher hattest.
Ja, eben.
Heute die Akkus kannst du nicht einfach rein und rausschieben. Ja. Von daher schwierig, ja. Aber wie gesagt, ich fand es nur ganz witzig, ja, dass es da, wie gesagt, diese Deutungsmöglichkeit gibt, dass so ein Self-Service-Repair-Programm ausreichen könnte.
Ja. Ja, das ist ja das Problem. Man kann es derzeit in sehr viele Richtungen auslegen, das Ganze. Und wie es dann wirklich hundertprozentig konkret aussehen wird, das wissen wir alle noch nicht.
Muss man abwarten, ja.
Ja. Deswegen stehe ich dem auch mal sehr skeptisch gegenüber. Also wenn man das wirklich nicht konkret und näher konkret wird es ja dann schon letztendlich, wenn es dann verabschiedet wird. Aber wenn man das nicht vernünftig auf die Beine stellt, kann es wirklich auch eine starke technologische Rückentwicklung bedeuten. Also da kann man auch sehr viel mit kaputt machen. Ja. Naja, schauen wir mal. Wir müssen es ja so akzeptieren. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Gut. Aber das, was ich diese Woche verstärkt beobachtet habe, das war auch so das Hauptthema, was ich die Woche so im Endeffekt mitgeschnitten habe. Das waren die Aussagen von Mark Gurman zum Thema Mac Pro etc. Da hat er ja so einige Sachen rausgehauen, die mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt haben, sowohl positiv als auch negativ. Und da sieht es so aus, dass er sagt, dass die Entwicklung vom M2 Extreme, wo wir ja eigentlich alle von ausgegangen sind bisher, dass das sozusagen der Kernchip vom kommenden Mac Pro sein soll. Letztendlich, um das mal kurz einzudampfen, soll das ja ein Chip sein, der aus zwei zusammengeschalteten oder gekoppelten M2 Ultra Chips bestehen soll. Also war eine brachiale Leistung, wenn man das so sieht, weil der Ultra ist ja schon mal ein gekoppelter Max sozusagen. Mhm. Und der Extreme ist dann nochmal ein gekoppelter Ultra. Und da sind
also viermal Max dann im Prinzip. Ne?
Letztendlich schon, ja. Genau. Mhm. Und das halt auf M2-Basis, also nicht auf M1-Basis, also die kommende Generation von den Chips. Die ist ja, es gibt zwar ein M2, aber wie gesagt, es gibt derzeit nur ein M2. Die weiteren Ausbaustufen sind bisher ja noch gar nicht auf den Markt gekommen. Und das soll wohl Apple, ich sag mal so, auf Eis gelegt haben. Ich sag absichtlich auf Eis gelegt haben, weil ich glaube schon, dass das irgendwann kommen wird. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sie dann auch genügend Expertise gesammelt haben, diese komplexe Technik zu einem ordentlichen Preis auf den Markt zu bringen. Weil das ist nämlich genau der Knackpunkt. Er sagt, die Entwicklungskosten für das Ganze sind einfach zu hoch. Und das Ganze ist ein Nischenprodukt. Und Apple würde dann auf einen Grundpreis von einem Mac Pro auf mindestens 10.000 US-Dollar kommen. Und das ist dann halt auch noch nicht die oberste Ausbaustufe. Das ist, wie gesagt, nur der Basispreis. Und das liege nicht im Verhältnis zu dem, was letztendlich für so ein Nischenprodukt oder was der Markt im Moment benötigt. Und deswegen hat man die Entwicklung vom M2 auf Eis gelegt. Wie gesagt, hohe Entwicklungskosten und die Produktionskosten. Und das kann auch gut möglich sein, weil wenn man sich so ein paar Berichte über den Produktionsoutput und die Ausschussrate vom M1 Ultra anschaut, dann konnte man auch lesen, dass diese Ausschussrate sehr hoch ist. Und wenn man das jetzt nochmal hochrechnet auf einen wesentlich komplexeren Chip, auf den M2 Extreme, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Apple da im Moment noch Probleme hat. Und nach seinen Aussagen soll das Ganze nur mit einem Standard M2 Ultra kommen und den Extreme haben sie auf Eis gelegt. Und meine Prognose ist, also wie ich es eben schon sagte, dass der nicht komplett gestorben ist, sondern dass, wenn sie genügend Expertise haben und ihre Ausschussquote im Griff haben und somit dann auch die Produktionskosten im Griff haben, dann wird auch irgendwann der Extreme kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bloß ich vermute, sie sind einfach zu schnell gewesen und dass dadurch die Produktionskosten und die Entwicklungskosten so nach oben geschossen sind. Und mit einem M2 Ultra hätten sie ja auch eine ausreichende Leistungsbasis, nach meiner Meinung. Das
Man weiß halt nicht, was der Ultra dann können wird. Die Frage ist ja auch, weil du eben schnell gesagt hattest, oder ist es vielleicht gerade das andere, dass sie zu langsam sind? Wir hatten vorhin ja über die Problematik gesprochen mit dem M2, der Leistung und dem Team.
Ja,
vielleicht genau. Liegt es ja auch da dran.
Mhm. Ja. Könnte möglich sein, ja.
Könnte da auf jeden Fall mit reinspielen, ja, dass einfach zu wenig Entwicklung oder die Entwicklung nicht so schnell vorangeht, wie sie es gerne hätten, aufgrund der Leute, die halt einfach fehlen im Team. Ja.
Ja, das kann natürlich auch der Fall sein. Ich meine, man muss natürlich auch dieser ganzen M2-Geschichte oder auch der M1-Geschichte, auch wenn ich mir den M1 Ultra anschaue, sie sind halt wahnsinnig performant und sie haben halt auch einen Stand im Moment leistungstechnisch, wo sie sich durchaus leisten können, jetzt nicht solche extremen Schritte zu gehen. Also da wäre ein M2 Ultra nach meiner Meinung komplett ausreichend. Gerade wenn man sich jetzt die anderen Perspektiven oder die anderen Aussagen anschaut, die Mark Gurman noch getroffen hat, die für mich positiv überraschend waren. Er hat weiterhin...
Aber den Ultra hast du momentan nur in dem Studio, gell?
Das ist der einzige Chip, der im Moment den Ultra drin hat, ja. Der einzige Rechner, der den Ultra drin hat, ja. Aber ein M1 Ultra. Halt M1 Ultra.
Ach stimmt, das ist ja ein M1.
Genau,
stimmt,
das wäre stimmt, dann ja ein M2. Das war
eine Panik, dass jetzt der M2 kommt.
Das wäre dann der M2 Ultra sozusagen.
Im Mac Pro. Das ist der M1 Ultra.
Ja.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wie viel leistungsfähig wäre der dann, aber der wäre dann aufgrund alleine schon, dass er M2 ist, auf jeden Fall ein Ticken besser oder schneller
als ja, der. So ist es.
Und dann ist ja die Frage, was kann das Gerät dann noch mehr als der, als das Studio? Ja, was und wie groß oder welcher Unterschied ist dann zwischen den zwei Geräten noch da, ja? Hm.
So ist es. Genau. Und ja, da ist ja der nächste Punkt, der mich extrem positiv gestimmt hat. Der Mac Pro, also der Silicon Mac Pro, soll aufrüstbar sein. Und er hat das Wort einfach, also übersetzt einfach verwendet, also einfach aufrüstbar sein. Was den Arbeitsspeicher, was die SSD und was weitere Komponenten wie Steckkarten anbelangt. Und das wäre natürlich dann ein Traum, wenn das weiterhin möglich wäre, dass man den Mac Pro auf Silicon-Basis weiterhin modular auf die Beine stellt. Und das wäre eigentlich mehr, als ich erwarten würde, wenn man sogar den Arbeitsspeicher aufrüsten könnte. Obwohl das natürlich.
Das Minimum ist ja SSD.
Das ist, denke ich,
auch. Die Frage ist halt nur, es wäre wahrscheinlich wieder proprietär.
Ja.
Würde irgendwas über Third Party irgendwann kommen, ja, zu welchem Preis?
Ja.
Weil wir haben es ja beim Studio momentan auch, die ist zwar modular, um es mal so zu sagen, aber du kriegst ja momentan keinen Ersatz von irgendwelcher Third Party. Ja.
Ja.
Wird jemals was kommen, ist die andere Frage, aber es wäre schon mal auf jeden Fall ganz nett, wenn du da einfach mit in den Apple Store gehen könntest und die könnten die austauschen. Wäre ja auch schon mal ein Ding. Speicher nach wie vor immer noch ein großes Rätsel,
ja,
weil das wäre hardwaretechnisch ja schon eine große Nummer, wenn du deinen Speicher erweiterbar machen willst, weil aktuell ist die Architektur ja ganz einfach so, dass der geteilt wird. Wie sollte das in Zukunft funktionieren, wenn du eventuell Geschwindigkeitsunterschiede hast von dem On-Chip, wenn er überhaupt On-Chip noch hat, ja, zu dem, was du dann reinsteckst?
Ja.
Das ist halt so ein großes Fragezeichen. Oder würdest du auch wieder Speichererweiterungen dann nur von Apple kriegen?
Möglich. Das wäre aber alles besser, als wenn er gar nicht als aufrüstbar fest wäre.
Ja, genau.
Ja? Ja. Weil wo würde aber er sich dann...
Aber auch nicht das, was man ja gerne hätte.
Weil wo würde er sich dann noch zum Mac Studio unterscheiden, der ja mehr oder weniger komplett vernagelt ist. Ne? Da kannst du ja gar nichts machen. Ja, also dann würde ja ein Mac Pro wenig Sinn ergeben, wenn er letztendlich ein Abbild vom Mac Studio ist und du hast keine Aufrüstbarkeit.
Ja, das, ja, vor allem, weil ja auch immer gesagt wurde, modular.
Modular, ja. Und modular kann ja nach wie vor bedeuten, proprietäre Dinge von Apple oder kann sogar bedeuten, dass man zum Beispiel auch eine NVMe-SSD reinstecken kann, was natürlich das Optimum wäre. Ja.
Und wenn es der Mac Pro kann, wieso kann es keine andere?
Naja, weil sie dann mit dem Mac Pro sich auch abgrenzen wollen zu den anderen Rechnern. Weil wenn es das komplette Sortiment
Pro
könnte.
Pro ist auch ein Pro.
Ja, klar.
Ja. Wie gesagt, ein Mac Mini, okay, das ist kein Pro, ja, aber
okay. Ich meine, man sieht ja darin, oder man sieht ja daran, wir haben ja bis jetzt keine Mac Pro Vorstellung gesehen. Das kann natürlich viele Gründe haben. Apple hat ja seinen Zeitplan letztendlich gerissen und überschritten. Wir haben keinen Termin gesehen, wir haben keine Vorstellung gesehen. Und irgendwo.
Der kommt nächste Woche.
Ja, ist klar. Und irgendwo muss es ja Probleme geben. Entweder kriegen sie die Chip-Entwicklung nicht auf die Kette, entweder kommt TSMC nicht hinterher, das Ganze auf 3 Nanometer zu produzieren, oder können keine Produktionsmengen realisieren auf 3-Nanometer-Basis, weil es ist ja dann davon auszugehen, dass der M2 Ultra auf 3-Nanometer basieren wird. Oder sie haben halt Probleme, den Rechner so modular hinzubekommen, wie sie es sich vorstellen. Da können ja ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, warum sich das Ganze verschiebt. Und er hat auch gesagt, er hat sich auch auf keinen konkreten Zeitraum festgelegt. Das kann genauso gut sein, dass das Ding erst Ende nächsten Jahres kommt. Also im schlimmsten Fall wird das Ding erst auf der WWDC vorgestellt. Ne? Möglich. Aber besser den Zeitraum.
Sollte aber vorher nochmal was von Apple kommen, oder?
Ja, hoffe ich mal.
Also die kehren das dann einfach unter den Teppich.
keine Ahnung. Das liegt natürlich auch daran, wie medial Druck ausgeübt wird, dass sich Apple in irgendeiner Form genötigt fühlt, sich da nochmal zu äußern zu dem Thema. Aber ich meine, besser, sie bringen ein reifes, ausgereiftes Produkt auf den Markt, als jetzt irgendeine Lösung, die in irgendeiner Form auf die Füße fällt.
Hm.
Also mein Traum wäre ja, Apple bringt ein Basismodell auf den Markt und bringt dahingehend ein Zertifizierungsprogramm raus. Das heißt, es können Hersteller von SSDs, von Steckkarten, von Erweiterungskarten in jeglicher Form ihre Produkte zertifizieren bei Apple. Und dass man dann quasi entweder man kauft das Ganze gleich vorkonfiguriert bei Apple oder man kauft sich so ein Bourbon-System, wie es früher einmal war. Also es gab ja einige Hersteller, wo man nur Mainboard-Gehäuse, Netzteil drin hatte und wo man sich dann das halt selbst zusammen konfigurieren kann, meinetwegen auch mit diesen zertifizierten Produkten externer Anbieter zu gesalzenen Preisen, weil es halt zertifiziert ist von Apple. Das wäre doch interessant, auch wenn man dann stark in die Bastler-Ecke kommt, aber das mal so vielleicht auch etwas runtergebrochener, als ich das jetzt eben gerade beschrieben habe, vielleicht auch etwas eingeschränkter, aber das wäre doch sicherlich interessant. So könnte das Gerät mit den Ansprüchen wachsen. Oder man könnte natürlich auch so ein Mac Pro lange benutzen. Weil wenn ich mir die klassischen alten Mac Pro Kunden anschaue, die haben sich teilweise eine Basisausstattung gekauft, die zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ihren alten Mac Pro gekauft haben, komplett okay war. Oder wo sie sich den aktuellen zu dem Zeitpunkt gekauft haben. Und dann haben sie gesehen, okay, ich komme nicht mehr klar mit 32 GB Arbeitsspeicher, sind dann auf 128 oder 64 gegangen. War ja alles möglich. Oder haben die Grafikkarte ausgetauscht, etc. Und somit kann der Rechner dann im Laufe der Zeit wachsen oder konnte zur damaligen Zeit halt wachsen. Und das haben sie dann ja mit dem 2013er Mac Pro komplett weggenommen, diese Funktionalität. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, wo der klassische Mac Pro-Kunde wieder hin möchte. Dieses Mitwachsen der Bedürfnisse oder seinen Mac Pro auf aktuelle Bedürfnisse zu upgraden. Also diesen Kundenkreis oder diese Faktoren darf man nach meiner Meinung nicht unterschätzen. Oder dieses Verlangen danach. Ja, ich kenne viele Kunden, die haben ihren alten Mac Pro 10, 12, 15 Jahre benutzt, wo sie immer wieder upgradet haben, Arbeitsspeicher. Damals konnte man die CPUs noch austauschen, die waren gesockelt,
ja.
Wo man dann andere Xenon-CPUs draufgesetzt hat oder andere Grafikkarten reingesetzt hat. Das war ja alles möglich und somit konnte der Rechner... Wenn
man Grafikkarten noch selbst geflasht hat.
Zum Beispiel. Oder man hat sich die teuren Grafikkarten gekauft, die dann halt extra zertifiziert waren, die dann ein Flash drauf hatten, der auch damit serienmäßig funktioniert hat, etc. Oder viele haben dann auch zwei Grafikkarten drin gehabt, die einmal die alte Grafikkarte zum Starten und im macOS sind sie dann auf die nicht geflashte Grafikkarte umgestiegen und haben dann darüber gearbeitet. War ja auch alles mehr oder weniger mit Bastellösungen möglich. Ne? Und dass man auf diesen ganz alten Stand wieder zurückkommt, das bezweifle ich ganz klar. Aber dass man in vielen Ansätzen seinen Rechner mitwachsen lassen kann, ich denke, das ist ein Bedürfnis vieler Mac Pro Kunden. So sehe ich das.
Ja.
Und diese Kunden sind auch bereit, für ein Startsystem wesentlich mehr Geld auszugeben, weil sie genau wissen, das Gerät kann mitwachsen. Ja. Na gut, aber nicht nur zum Mac Pro hat er sich geäußert, sondern auch zu Displays hat er sich geäußert. Da meinte er, dass Apple an einem Pro-Display XDR-Ablösegerät oder einem Nachfolger arbeitet. Das soll mindestens 7K haben, soll entweder 32 Zoll haben, also die aktuelle Größe, beibehalten oder eventuell noch größer werden. Das Größerwerden hat ja nicht spezifiziert, wie viel größer. Ich meine, es wäre interessant, das Ding mal auf 34 Zoll zu bringen oder meinetwegen auch 36 Zoll. Wenn man sich da marktbegleitende Anbieter anschaut, sind ja 32
42.
Zoll. Nee, das ist ein bisschen unhandlich. Aber 32 Zoll ist jetzt nun bei vielen Anbietern schon State of the Art, sage ich jetzt mal. Und dann hat er gesagt, natürlich soll auch in das Pro Display XDR dann oder dem Nachfolgegerät ein Silicon Chip reinkommen. Und da gab es so einen Satz, den ich mal so frei übersetzt habe. Durch die Silicon Chip Implementierung soll das Display immer weniger auf den Mac angewiesen sein. Also diesen Satz hat er jetzt auch nicht weiter ausgeführt oder genau spezifiziert, was damit gemeint ist. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass da die lokale GPU entlastet werden kann für Standardaufgaben, möglich. Aber man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass man endlich eine Art Apple TV sieht. Also ein Standalone Apple TV, was auch angesprochen werden kann.
Wie der Samsung.
Zum Beispiel, das auch angesprochen werden kann, ohne dass der angeschlossene Rechner funktioniert. Ob das natürlich die Klientel ist, die sich ein Pro Display XDR kauft, ist jetzt mal eine andere Frage. Aber man hat natürlich dann, wenn man jetzt ein A-Chip dort verbaut, generell die Möglichkeiten, das zu machen.
Ja, ich würde mir zumindest mal so AirPlay-Funktionalität halt wünschen, dass du halt keinen Rechner anhaben musst, um den entsprechend dann halt mit AirPlay-Nummer zu befeuern oder so, ja.
Ja, oder einfach auch, dass ich zum Beispiel eine Oberfläche habe, wie auf einem Apple TV und über eine Bild-in-Bild-Funktion vielleicht meinen Stream laufen lassen kann. Ich meine, natürlich kann ich das jetzt auch über einen Browser machen und Dinge auch über einen Workaround machen. Aber wenn ich da jetzt so ein natives Apple TV habe, mit einer nativen Apple TV-Oberfläche, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, das zu nutzen.
Mhm.
Ne? Dass in das Pro Display XDR ein oder den Nachfolger davon ein Chip reinkommt, das halte ich für gesetzt, weil wir sehen es ja auch im Studio Display, dass da ja auch Chips drin hängen. Ich glaube, ein A13 mit 64 GB Speicher, also Flash-Speicher hängt da drin. Und das Ding wird ja auch nicht genutzt. Ne? Das liegt ja auch momentan mehr oder weniger relativ sinnlos dort drin. Auch da haben wir ja schon drüber spekuliert, warum Apple keine Apple TV Funktionalität einbaut. Meinetwegen auch etwas abgespeckt, aber da wird viel liegen gelassen. Ja, auch dazu hat er sich geäußert. Da soll es auch ein Update geben. Wie dieses Update aussehen soll, steht in den Sternen. Keine genauen Spezifikationen. Ich hoffe, da wird es was geben mit Mini-LED-Display. Dass man da vielleicht so ein Zwischengerät produziert, also von der Preisklasse her, das jetzige als Einsteigergerät etabliert und dennoch ein Gerät dazwischen und dann das ganz große Pro Display XDR. Dass man quasi so die drei Marktsegmente abgedeckt hat. Obwohl vom jetzigen Gerät, von einem Einsteigergerät zu sprechen, bei einem Preis von 1749 Euro, ist auch schon krass. Ja. Naja, spannend. Gut. Und die neuen Mac Pro Modelle sollen dann angeblich im Quartal 1 2023 kommen. Na gut, das liegt ja auf der Hand in irgendeiner Weise.
Die M2-Updates.
Die M2-Updates, ja. Ja, gut. Da haben ja schon viele drauf gewartet, ne, dass da jetzt was passieren soll, obwohl ich diese Ungeduld gar nicht verstehe, weil so lange sind die M1 Pro und M1 Max Geräte noch gar nicht auch auf dem Markt. Das ist ja noch nicht mal ein Jahr. Also das ist ja ganz knapp, dass sie jetzt ein Jahr auf dem Markt sind und dass da jetzt schon so viel Ungeduld existiert, das wundert mich ein wenig. Also nach meiner Meinung sind sie da eigentlich noch im Zeitplan. Aber okay. Dann hat er nochmal rausgehauen, dass ein iMac mit M3-Prozessor, ich meine, wir haben noch nicht mal das komplette M2-Lineup auf dem Markt, aber er meint, dass ein iMac mit M3-Prozessor bis Ende 2023 auf den Markt kommen soll. Weiterhin hält er daran fest, dass auch ein iMac Pro kommen soll. Okay, bin ich gespannt. Die Wette gilt. Das waren so die Statements von Mark Gurman zum Line-Up Mac Pro und eventuell weiteren Displays. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Gut. Ming-Chi Kuo hat noch gesagt, das iPhone SE soll entweder 2024 kommen, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass eventuell das Gerät erst Anfang 2024 kommen soll, oder da gab es starke Diskussionen und auch starke Medienberichte zu, oder das Ganze wird komplett gestrichen, weil angeblich die Nachfrage nach Budget-Phones kaum noch am Markt existiert oder die Nachfrage sehr gering ist. Ja, das sehe ich eigentlich komplett anders, aber wahrscheinlich sind meine Beobachtungen auch absolut nicht repräsentativ, weil ich sehe, dass ganz viele Leute auf das iPhone SE gehen im Firmensegment und auch preisbewusste Kunden, die auch Geräte gerne etwas länger benutzen, sind sehr oft mit iPhone SE Geräten unterwegs. Und wahrscheinlich ist das noch ein zu geringer Einblick in diese ganze Geschichte und wahrscheinlich sind das auch noch ganz wenige Leute, nehme ich mal an. Aber wenn ich mir jetzt auch den ganzen Schwellenmarkt anschaue und die ganzen Schwellenländer anschaue, Indien etc., die auch günstige Geräte ganz einfach benötigen und auch die Kaufkraft in dem Segment größer ist als im High-End-Smartphone-Bereich, sehe ich persönlich eigentlich schon einen Markt für iPhone SE-Geräte. Also diese These und diese Analyse kann ich jetzt nicht so ganz teilen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wahrscheinlich täuscht es mich. Tja.
So, jetzt, ich hatte stumm gestellt, hab's nicht mehr angekriegt. Die Frage gerade im Ausland ist halt die, inwieweit die Leute, wenn sie ein iPhone wollen, wirklich so preissensitiv sind und zu einem SE greifen, anstatt halt zum iPhone zu greifen. Das ist halt die Frage. Und auch wie beim Mini damals, wo wir gesagt haben, wieso stellen sie das Mini ein? Apple hat die Zahlen, ja, die wissen Bescheid.
Ja.
Inwieweit es Sinn macht, halt da ein Modell noch weiterzumachen, beziehungsweise halt jetzt im Fall vom SE dann ein Update zu bringen, gerade wenn sie vom Knopf weggehen und zu einem 10er-Design gehen sollten, ja, wie es ja gerüchteweise hieß, inwieweit macht es dann finanziell wirklich da Sinn bei den Absatzzahlen? Gerade in preissensitiven Märkten, wenn die Leute, wie gesagt, würden sie dann nicht eher zum Android greifen als zum SE? Beziehungsweise nochmal ein paar Dollar mehr sparen und dann halt zu einem iPhone greifen. Da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Gerade wenn man halt sagt, das SE ist mittlerweile auch gerade vom Design halt her jetzt nicht mehr das, ja, was man sich vielleicht vorstellt. Ich sag zwar immer, es gibt genug Leute, oder es gibt bestimmt noch sehr viele Leute, die gerne einen Knopf haben. Aber sind das wirklich noch so viele, dass sich speziell für die es sich halt lohnt oder rechnet, halt ein SE herzustellen? Und was machen die Leute, die einen Knopf haben wollen, aber das SE-Update keinen Knopf mehr hat? Mhm. Kaufen die dann trotzdem noch das iPhone oder würden sie dann sagen, okay, dann wechsle ich vielleicht ganz? Ja. Also ich denke, so groß ist der Markt da nicht wirklich, ja.
Ja, obwohl, wenn ich beobachte, wie viele Unternehmen ihren Angestellten iPhone SE-Geräte in die Hand drücken als Basisausstattung, was natürlich dann auch variiert, wenn du jetzt im Management bist, dann kriegst du vielleicht ein iPhone Pro oder andere Geräte okay, aber so die Basisausstattung ist bei ganz vielen Unternehmen ein iPhone SE, weil es einfach eine günstige Basis ist und weil gerade das aktuelle SE 3 ja eine gute SoC-Ausstattung hat, also einen guten, performanten Chip drin hat, sehe ich da persönlich, also mein Blick auf diese ganze iPhone SE-Bubble ist eigentlich so, dass ganz viel im Business-Bereich stattfindet. Und da müssten sie ja nach meiner Meinung dann auch ein Gerät nachkommen lassen, was preislich dann in einem ähnlichen Bereich operiert. Ne? Und ja, schwierig. Es ist halt derzeit der günstigste Einstieg in die iPhone-Welt, das SE-Gerät. Ja, bin ich gespannt. Und dass die Nachfrage in der Masse vielleicht zu gering ist nach einem Budgetphone, das ist auch eine sehr steile These. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die These zu teilen fällt mir echt schwer. Also, oder diese Argumentation zu teilen fällt mir echt schwer. Aber gut. Schauen wir mal. Aber es ist interessant, wie viel Berichte es über diese These von Ming-Chi Kuo gab. Ich habe sogar auf NTV eine Berichterstattung gesehen, dass das iPhone SE wegfallen soll und dass Apple sich zunehmend auf die High-End-Smartphones konzentrieren will. So haben die es natürlich ausgelegt in der Berichterstattung. Dass das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt ist, sehe ich jetzt auch ehrlicherweise, weil das Apple sich nur noch auf die High-End-Smartphones konzentrieren will, das halte ich natürlich für Bullshit. Das war wieder so eine frei interpretierte NTV-Schlagzeile. Natürlich gibt es dann auch weiterhin noch im unteren Segment Geräte. Also das klang ja so in dieser Berichterstattung.
Das Mini gibt es auch nicht mehr.
In einer aktuellen Form gibt es das nicht mehr. Sie haben das 13 aber weiterhin noch im Sortiment. Das wird noch verkauft, aber wurde nicht weiterentwickelt. Ne? Aber es gibt ja noch das 14er, also das blanke 14er, was ja schon noch deutlich günstiger ist als das Pro-Gerät. Also somit haben sie ja schon noch was im mittleren Preissegment. Ne? Also sie haben jetzt nicht nur High-End-Smartphones. Bloß diese Schlagzeile hat sich so angehört.
Das werden sie auf jeden Fall machen, aber
naja, klar.
Wie gesagt,
ja, aber
das mit einem SE dann halt noch Sinn macht, ja.
Bloß NTV hat es halt so präsentiert, dass sie nur noch Premium-High-End-Geräte verkaufen wollen. Das war ja komplett übertrieben und eine komplett überspitzte Aussage. Ne? Das ist halt so. Bisschen Clickbait generieren, in Anführungsstrichen.
Ja, das gehört dazu.
Naja, weiß ich nicht, ob das seriöse Berichterstattung ist, so übertrieben das Ganze darzustellen. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Gut, dann hat ein Leaker eine These aufgestellt. Shrimp Apple Pro, ja, der ist dadurch bekannt geworden, dass er exakt und relativ genau vorhergesagt hat, dass es eine Dynamic Island geben wird. Und das hat er damals recht konkret und auch von der Funktionsweise relativ genau vorausgesagt. Und deswegen kann man auch der aktuellen These nach meiner Meinung sehr viel Glauben schenken, weil er geht davon aus, dass die Apple TV App für Android demnächst herauskommen wird. Und das kann ich eigentlich auch unterstützen, diese These und diese Aussage, oder nicht nur unterstützen, sondern auch den Glauben schenken, weil warum sollte Apple nicht den potenziellen Kundenkreis erweitern? Das ist halt ein Service, den sie anbieten, und warum sollen das Android-Kunden nicht genießen können? Das, denke ich, liegt ja auf der Hand, dass Apple den Kreis erweitern möchte oder den Kundenkreis für ihre Service-Dienstleistungen erweitern möchte. Also warum nicht? Apple TV Music gibt es ja auch für Android. Warum soll jetzt die Apple TV App nicht kommen? Da sehe ich jetzt keine negativen Punkte dran.
Ja, würde Sinn machen. Könnte ich es auch in meinem Fernseher installieren.
Apple Android TV gibt es ja, oder? Apple Android TV. Android TV gibt's ja.
Ja. Nachdem es ja über den Fernsehhersteller noch nicht gekommen ist, ja, es gibt ja ein paar Kooperationen, wo Apple ja ja auch die Apple TV auf dem Fernseher gebracht hat. Da ist es jetzt noch nicht der Fall, aber es könnte auch sein, dass sie einfach an der Android-Version arbeiten und die kannst du ja dann über den Store einfach installieren. Theoretisch ja über Sideloading auch. Mhm. aber dann könntest du die auch über den Store installieren. Wäre ich nicht dagegen.
Ja. Ja, klar. Also ich sehe das auch als vollkommen ja, was heißt legitim? Ich sehe es auch als Gesetz an, dass das kommen wird, weil was spricht dagegen, den Kundenkreis zu erweitern? Warum nicht?
Ja. So ja, die Frage ist halt, wie kannst du dann Apple TV nutzen? Sind sie bereit, gerade wenn es über den Google Store ja geht, ja, und Google ja dann auch seine Sense haben will, das dann entsprechend zu bezahlen? Oder ist es bis jetzt daran, gescheitert, aber sind sie noch in Gesprächen mit Google, um da entsprechend bessere Konditionen eventuell zu bekommen, ja. Hm. Das wäre ja auch so ein Thema noch. Mir kann es ja egal sein.
Ja.
Als Nutzer, solange die Preise hoffentlich dann gleich sind wie auf den iOS-Geräten, aber alles, was hinten dran steht, ja, wie viel für Apple dann rausfällt, kann mir ja egal sein,
ja. Ja. So ist es. Gut. Ja, ich würde sagen, mit den Themen sind wir heute irgendwie durch, ne? Oder hast du noch was?
Nee.
Abgesehen was? Von einem Gewinnspiel. Nee,
ich glaube, wir haben noch was.
Ja, wir haben noch ein kleines Gewinnspiel.
Wir haben noch was.
Mhm. Ja, dazu noch mal ein kleines Statement zum Thema Gewinnspiel. Die Teilnahme ist sehr umfangreich, sagen wir es mal so, und wir freuen uns alle, dass die Teilnahme so groß ist und die Beteiligung so rege aus der Hörerschaft kommt. Ganz toll, ganz schön. Was mich persönlich aber so ein bisschen genervt hat, dass auch so mehrere kritische Stimmen gekommen sind. Da gab es zwei Hörer, ich möchte sie natürlich nicht namentlich nennen, die geschrieben haben, warum wir denn nur so Kleinkram verlosen. Ja, ich frag mich, was bei manchen Leuten im Kopf so los ist.
Dass, ja, die wollen halt immer einen Mercedes gewinnen.
Ja. Ja, so. Es ist ein Gewinnspiel. Es sind Gewinnspiele. So, wer nichts gewinnen möchte oder wer sich darüber aufregt, der muss nicht dran teilnehmen. Und normalerweise ist es bei uns so, dass wir das ganze Jahr eigentlich gar keine Gewinnspiele machen. Und dass ich wenige Podcasts kenne, die in so einem kleinen Bereich unterwegs sind, wie wir es sind, die so viel Gewinnspiele zum Jahresende auf die Beine stellen. Und ich finde schon, dass das in der Summe oder auch jedes Produkt einzeln betrachtet schon ordentlich ist. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Aber ich finde die Aussagen, warum wir denn so Kleinkram verlosen, oder die Aussage an sich, schon sehr glänzwertig. Das nervt mich irgendwie. Und das nimmt einen auch die Freude daran, Gewinnspiele auf die Beine zu stellen oder Gewinnspielaktionen auf die Beine zu stellen. Und das nimmt natürlich auch den Sponsoren die Freude. Ich habe das jetzt nicht direkt an die Sponsoren kommuniziert, ganz klar. Aber natürlich, wenn sie das jetzt nachhören, bekommen sie das auch mit.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, aber, aber es geht mir so ein bisschen auf die Nerven, was teilweise für Ansprüche gestellt werden und was bei manchen im Kopf so umhergeht. Dieses Anspruchsdenken oder dieses Anspruchsverhalten, hier muss jetzt was Ordentliches verlost werden. Dann kam eine E-Mail, ja, warum verlosen wir denn kein iPhone? Wir hätten ja auch schon mal ein iPhone verlost. Ja, klar haben wir das schon mal verlost. Aber ich kann doch nicht verlangen, dass jetzt ein Sponsor kommt und ich kann den doch nicht vorschreiben, er soll ja ein iPhone verlosen. Wir können freundlich nachfragen, was wir gerne hätten. Meistens sind es natürlich Produkte, die der Hersteller selbst produziert. Das ist natürlich für den Sponsor auch am angenehmsten, sowas zu verlosen. Und wir müssen halt nehmen, was wir bekommen. Entweder verlosen wir das oder wir verlosen es nicht. Das ist dann unsere Entscheidung. Punkt. Aber ein Anspruchsdenken oder so ein Anspruchsverhalten, das geht einfach nach meiner Meinung nicht. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich habe letztens Produkte versendet. Und dann kam noch die E-Mail, warum denn das Produkt in Luftpolsterfolie eingepackt wäre. Das wäre doch nicht mehr zeitgemäß. Ja, nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß wäre, wenn ich jetzt diese Luftpolsterfolie entsorgt hätte, mir jetzt ökologisches Verpackungsmaterial gekauft hätte. Das wäre nicht nachhaltig und zeitgemäß gewesen. So habe ich das, oder so habe ich die Luftpolsterfolie, die vom Hersteller mitgekommen ist, weiterverwendet und habe sie nicht dem Recycling zugeführt, sondern ich habe sie weiterverwendet. Und was ist nachhaltiger oder was, ja, was ist nachhaltiger als ein Produkt oder eine Folie weiterzuverwenden? Und wenn der Gewinner damit vernünftig umgeht, kann er die Folie auch nochmal weiterverwenden. Also bitte, manche Dinge oder manche Argumentationen kann ich halt nicht nachvollziehen. So, das so das Wort zum Heiligabend. Mann. Naja, es ist doch wahr. Man muss sich auch mal Luft machen. Gut, aber jetzt zum heutigen Gewinnspiel. Was ich natürlich wieder in Luftpolsterfolie verpacken werde, weil das Produkt wieder bei mir in Luftpolsterfolie angekommen ist. Das nur so als Statement. Ja, also, die Firma Iyama hat uns ein Monitor zur Verfügung gestellt, ein Display zur Verfügung gestellt. Und das ist ein leistungsstarkes Gaming-Display. 25 Zoll, um genau zu sein, 24,5 Zoll. Es hat ein IPS-Panel drin, es hat FreeSync on Board, also alles das, was ein modernes Gaming-Display anbieten oder bieten soll. Und es hat 240 Hertz an Bord, alle aktuellen und alle notwendigen Anschlüsse. Und es ist aus der, Moment, ich muss jetzt mal hier runterscrollen, weil den Namen habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf. Es ist das Iyama G-Master Golden Phoenix GB2590HSU-B1. Durchaus ein High-End-Gaming-Display und wenn man sich den Preis anschaut, unterstreicht der Preis auch nochmal diese High-End-Ansprüche sozusagen, weil das 24,5 Zoll Display kostet derzeit so knapp an die 300 Euro. Ja, und dieses Display kann halt ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Die Teilnahme ist nach wie vor ganz einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Und bitte nur alle dran teilnehmen, die sich daran damit arrangieren können, dass das Gerät in Luftpolsterfolie verpackt ist. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die rege Beteiligung an unseren Gewinnspielen und vielen Dank an die Firma Iyama für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises. Des Gewinnspielpreises klingt jetzt auch nicht gut. Egal. Bin heute ein bisschen neben der Kappe. Die vorweihnachtliche Woche hat mich doch sehr stark mitgenommen. Ja. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass das Christkind gerade vor der Tür steht, mehr oder weniger würde ich mal behaupten, dass wir uns dann vielleicht nochmal zwischen den Jahren wiederhören und das noch nicht unsere letzte Folge für 2022 war. Oder Thomas, wie siehst du das?
Da könnte noch mal was kommen, ja.
Da könnte noch mal was kommen. Also ich sage ja auch immer, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche noch einmal wieder. Also in diesem Sinne.
Bis dann.
Schöne Weihnachten, bis nächste Woche. Genau. Ciao.
Ja, tschüss.